4 Menschen haben den Mond passiert und den Distanzrekord der Menschheit gebrochen. In der Nacht auf Samstag traf Orion mit rund 40.000 Stundenkilometer auf die Erdatmosphäre. Und der Hitzeschild, der beim letzten Mal an über 100 Stellen riss, musste zum ersten Mal eine Crew beschützen. SpaceX bekommt die Lizenz für den ersten orbitalen Starship-Flug. ESA Aerospace muss erneut abbrechen und ein Teleskop findet 11.000 Asteroiden in 6 Wochen. Willkommen bei Senkrechtstarter, euer Space Update auf Deutsch. Letzte Woche haben wir gemeinsam den wichtigsten Raketenstart seit über 50 Jahren erlebt. Diese Woche hat die Mission geliefert. Am vergangenen Montag erreichte die Orion-Kapsel Integrity ihren mondnächsten Punkt. Rund 6.545 Kilometer trennten die Crew von der Mondoberfläche. Bei uns war es die Nacht vom Montag auf Dienstag. Bereits kurz nach 20 Uhr am Montag unserer Zeit hatte die Mission den bisherigen Distanzrekord der Menschheit geknackt. Kurz nach Mitternacht erreichte Artemis 2 dann ihren Maximalwert mit 406.771 Kilometer von der Erde entfernt. Den bisherigen Rekord, den hielt Apollo 13 und zwar seit 1970 mit 400.171 Kilometern. Und das war kein geplanter Triumph, hatte ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt. Das war ja ein Notfall. Auch historisch, Pilot Victor Glover ist die erste Person of Color, die den Mond auf einem Vorbeiflug passiert hat und Christina Koch die erste Frau. Dann kam der Moment, den selbst die NASA in Spannung versetzte. Rund 40 Minuten lang war die Crew komplett auf sich alleine gestellt, als Orion dann hinter dem Mond verschwand. Kein Funkkontakt zur Erde. Abgeschirmt durch die gesamte Masse des Mondes. Senkrechtstarter war natürlich live dabei.
Wir sind jetzt so weit weg von der Erde wie noch nie zuvor. Es geht jetzt wieder los. Wir gehen da raus.
Nachdem die Verbindung wiederhergestellt war, erlebte die Crew etwa anderthalb Stunden später eine totale Sonnenfinsternis. Rund 57 Minuten lang schob sich nämlich der Mond komplett vor die Sonne. Zum Vergleich, von der Erdoberfläche aus gesehen, dauert eine totale Finsternis maximal rund 7,5 Minuten. Die Crew hatte also deutlich länger Zeit für ihre Beobachtung. Sie sah die Sonnenkorona, jenen äußersten Strahlenkranz der Sonne, den wir normalerweise nur bei einer Finsternis beobachten können. Und mitten in dieser Dunkelheit 6 Lichtblitze auf der Mondoberfläche. Mikrometeoriteneinschläge, live beobachtet und direkt an die Erde gemeldet. NASA-Wissenschaftler am Boden haben vor Freude geschrien. Ja, und auch emotional hatte die Mission einen Moment, der unter die Haut ging. Die Crew taufte nämlich einen bisher namenlosen Mondkrater auf den Namen Carol, nach der im Jahr 2020 an Krebs verstorbenen Frau von Kommandant Reed Wiseman. Der Krater, der liegt auf der Grenze zwischen sichtbarer und abgewandter Mondseite, also von der Erde aus. Ein Denkmal im All, das ging auch mir im Stream ziemlich nah. Technisch lief's weitgehend sauber. Ein kleines Heliumleck im Drucksystem des europäischen Service-Moduls, das betraf aber nur interne Ventile und hatte keinerlei Auswirkung auf den Antrieb. Bis Tag 7 hatte Orion gerade mal 40% des Treibstoffs verbraucht. Ja, und dann kam der härteste Teil in der Nacht auf Samstag um 1.53 Uhr unserer Zeit. Da trat nämlich die Kapsel in rund 120 Kilometern Höhe in die Erdatmosphäre wieder ein. Geschwindigkeit knapp 38.400 Kilometer pro Stunde, rund Mach 32, also 32-fache der Schallgeschwindigkeit. Völlig absurd. Die Luft vor dem Hitzeschild, die wird dabei so extrem komprimiert, dass sie zu einem über 10.000 Grad heißen Plasma wird. Der Hitzeschild selbst, der muss dann Oberflächentemperaturen von bis zu 2700 Grad Celsius standhalten. Hitzeschutz, unfassbar cooles Thema, habe ich Technik-Episoden zu, verlinken wir euch unter dem Video. Der Orion-Hitzeschild, der besteht aus 186 Blöcken Escort auf Epoxidbasis. Escort funktioniert wie ein kontrollierbarer Brandschutz. Es verdampft schichtweise unter der enormen Hitze und trägt die Hitze dann mit sich fort. Ja, und genau dieser Hitzeschild, der war bei Artemis 1 das Sorgenkind. Beim Testflug noch ohne Crew, das war ja im Jahr 2022, da hatten eingeschlossene Gase die Blöcke von innen gesprengt und hunderte Schadstellen wurden so sichtbar. Für Artemis 2, da hat die NASA das Hitzeschildsystem beibehalten, also genau das gleiche, was auf Artemis 1 nicht so gut funktioniert hat, aber einen steileren Eintrittswinkel gewählt, der die Aufenthaltsdauer in der Extremhitze verkürzt. Materialveränderungen an der Escort-Durchlässigkeit, die sind erst für Artemis 3 geplant. Aber zurück zu Artemis 2. Nach der Plasmaphase, also wenn das ganze ionisierte Gas da heiß und feurig um das Orion-Raumschiff drumherum gezüngelt ist, ja, kam die Entwarnung, es gab wieder Funkkontakt und dann der nächste Meilenstein. Die Fallschirme entfalteten sich und zwar in 3 Stufen. Die letzten 3 Hauptschirme, die hatten jeweils 35 Meter Spannweite. Die Kapsel sank dann sanft mit unter 32 Stundenkilometern in den Pazifik und zwar vor der Küste von San Diego. Splashdown war dann kurz nach 2 Uhr unserer Zeit. Bergung durch die US Navy. Die ganze Welt schaute zu live auf NASA Plus, Netflix und Amazon Prime und natürlich auf Senkrechtstarter. 10 Tage hat die Crew in der Schwerelosigkeit gearbeitet, gelebt und ja auch gegessen. Wenn selbst das Nutella-Glas in der Kapsel schwebt, dann merkt man erst, wie sehr uns die Physik im Alltag begleitet. Wenn wir hier über Astronauten und Nutella in der Schwerelosigkeit reden, dann muss ich unweigerlich an meinen ersten Flug in der Schwerelosigkeit denken. Und Fun Fact, genau dabei trug ich die gleichen Schuhe, die ich gerade auch trage, den Merino Woolknit von Gießwein. Das war mein allererster Merino-Schuh überhaupt. Ja, und das hat mich damals zum absoluten Gießwein-Fan gemacht, unserem heutigen Partner für dieses Video. Warum hat mich der Merino Woolknit zum Gießwein-Fan gemacht? Ja, weil er für mich der perfekte Alltagsschuh ist. Die Merino-Wolle, die regelt nämlich das Klima optimal. Er ist warm genug für die aktuelle Übergangszeit, funktioniert durch die gute Belüftung, aber auch bei höheren Temperaturen, ohne dass man anfängt zu schwitzen. Was ich im Alltag besonders am Woolknit mag, er ist extrem bequem. Man kann damit völlig problemlos sportlich zur Bahn rennen oder auf dem Spielplatz mit den Kids auf Bäume oder Klettergerüste steigen. Der macht alles easy mit. Wenn ihr auf der Suche nach einem echten Allrounder seid, mit meinem Link und dem Code bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Zurück ins All und zu einer Rakete, die gerade leise die Lizenz für was ganz Großes bekommen hat. Während die Welt auf den Mond starrte, hat die US-Kommunikationsbehörde FCC die Lizenz für die nächsten Starship-Flüge modifiziert. Bei Flight 13, Flug 13, steht jetzt schwarz auf weiß orbitale zweite Stufe. Das wäre der erste echte Orbitalflug eines Starship-Systems. Bisher flogen ja die Oberstufen auf suborbitalen Bahnen, also auf Flugkurven, die zwar den Weltraum streifen, aber nicht genug Geschwindigkeit für eine dauerhafte Erdumrundung aufbauen. Erst im Orbit kann dann das volle Wiedereintrittsszenario mit Maximalgeschwindigkeit und maximaler Temperatur getestet werden und natürlich auch die Bordsysteme und auch der kontrollierte Wiedereintritt. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht und es ist ja auch nur die Kommunikationslizenz, also dass bei dem Start kommuniziert werden darf, ist es noch nicht die Starterlaubnis an sich, die muss ja von der Flugaufsichtsbehörde FAA kommen. Parallel zeigt die Starbase, dass die Maschinerie läuft. Ship 40 steht vollständig gekachelt in Megabay 2. Eine mysteriöse Vorwärtskuppelsektion, vermutlich für Booster 20 der V3-Generation, wurde aus der Starfactory gerollt und dient offenbar einem Interface-Test mit Ship 39. Weniger erfreulich, am vergangenen Sonntag ist ein Raptor-Triebwerk auf dem Teststand in McGregor explodiert. Details sind noch dünn, aber bei SpaceX-Kadenz, bei den Testkadenz, die testen die Triebwerke ja sehr oft, sind da die Teststandanomalien jetzt nicht ungewöhnlich. Von Texas nach Nordnorwegen, ESA Aerospace hat am vergangenen Donnerstag den 3. Startversuch für die Mission Onward and Upward unternommen. Wir haben das live auf Senkrechtstarter begleitet und erneut musste das Team leider abbrechen, diesmal deutlich früher als beim dramatischen Abort bei T-3 Sekunden vor 2 Wochen. Der Grund, ein mögliches Leck in einem sogenannten COPV, einem Composite Overwrap Pressure Vessel. Das ist meistens ein Druckbehälter aus einem dünnen Metallliner, der dann mit Kohlefaser umwickelt wurde. So können dann dort Gase unter enormem Druck gelagert werden. Ja, wenn auch nur der geringste Verdacht auf Undichtigkeit besteht, dann gibt es da natürlich null Verhandlungsspielraum. ESA Aerospace CEO Daniel Metzler stellt klar, Scrubs gehören zur Raketenindustrie, die Teams die analysieren und kommen dann zurück. Das stimmt, aber es ist die 3. Woche in Folge ohne Abheben. Gleichzeitig ist genau diese Akribie ja der Grund, warum Raketen am Ende zuverlässig fliegen. Noch bevor die Artemis 2 Crew zurück war, trifft die NASA Weichenstellung für Artemis 3. Die Mission, die soll ja 2027 starten, aber nicht mehr zum Mond. Artemis 3 wird eine Erdorbit-Mission, bei der dann Orion erstmals an die Lander von Blue Origin und SpaceX andockt. Die Mondlandung, die verschiebt sich dann auf Artemis 4. 2028 ist da ja geplant. Die zentrale Frage jetzt, Rendezvous im niedrigen Erdorbit zwischen 160 und 2000 Kilometer Höhe oder im erweiterten hohen Erdorbit jenseits von 36.000 Kilometer. Niedriger Orbit, der spart die letzte verfügbare Oberstufe für Artemis 4. Hoher Orbit simuliert mondähnliche Bedingungen und testet den Hitzeschild realistischer. Die NASA will idealerweise 2027 sowohl SpaceX Starship als auch Blue Origin Blue Moon testen. Dazu muss natürlich die Hardware fertig sein. Gleichzeitig tobt in Washington der Budgetkampf. Trump hat eine Kürzung des NASA-Wissenschaftsbudgets um 47% vorgeschlagen. Über 40 Missionen, die stehen auf der Streichliste. Allerdings exakt dieselben Vorschläge gab es letztes Jahr schon. Der Kongress hat dann kassiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung ist also hoch, würde ich behaupten. Am vergangenen Samstag um 7.46 Uhr unserer Zeit, da hat eine Atlas V von der Cape Canaveral Space Force Station ihre bisher schwerste Nutzlast ins All gewuchtet. 18 Tonnen. An Bord waren 29 Satelliten für Amazons Breitbandkonstellation Leo. Zwei mehr als bei den bisherigen Missionen. Möglich machte das eine neue, leistungsstärkere Version des RL-10C-Triebwerks in der Oberstufe. Das ist ja eine Centaur-Oberstufe. Damit sind jetzt 241 Amazon-Leo-Satelliten im Orbit, verteilt auf 9 Starts. 5 davon flogen auf Atlas V, 3 auf SpaceX Falcon 9 und einer auf dem europäischen Ariane 6-Träger. Die erste Ausbaustufe der Amazon-Leo-Konstellation soll aus 3200 Satelliten bestehen. Ein Wettrennen, bei dem Amazon gegenüber den Starlinks mit über 10.000 aktiven Satelliten noch massiv Rückstand aufholen muss. Von der Umlaufbahn in die Tiefen des Sonnensystems. Das Vera C. Rubin Observatorium, in Chile ist das, erst Mitte 2025 eröffnet, hat in nur anderthalb Monaten über 11.000 bisher unbekannte Asteroiden entdeckt. Darunter 33 erdnahe Objekte und rund 380 transneptunsche Körper. Also Brocken, die so weit jenseits der Neptunbahn kreisen, dass sie bisher im Dunkeln unsichtbar geblieben sind. Der 8,4 Meter Spiegel des Observatoriums kann den gesamten Südhimmel alle paar Nächte durchscannen und soll den Anteil bekannter erdnaher Objekte innerhalb von 10 Jahren auf 40-70% anheben. Apropos erdnahe Brocken, am vergangenen Mittwoch, da raste der hausgroße Asteroid 2026 GD mit geschätzten 16 Metern Durchmesser in nur 250.000 Kilometer an der Erde vorbei, also 65% zur Mondumlaufbahn. Gefahr bestand zu keiner Zeit, weder für die Erde noch für die Artemis 2-Crew. Gut zu wissen. Und nochmal der Mond, der private Mondlander Blue Ghost von Firefly Aerospace, der im März 2025 in der Region Mare Crisium gelandet ist, der hat erneut wissenschaftliche Ergebnisse geliefert. Die Wärmeflussmessung des Lister-Bohrers zeigten Werte, die man von Apollo 15 und Apollo 17 Daten kennt. Das klingt erstmal nach Bestätigung, ist es aber nicht, denn Mare Crisium liegt in einer anderen Region, in der die bisherigen Modelle eigentlich deutlich niedrigere Wärmeflüsse vorhergesagt haben. Das deutet darauf hin, dass wärmeproduzierende radioaktive Elemente wie Thorium unter der Mondoberfläche verbreitet verteilt sind und das weiter als gedacht, möglicherweise konzentriert in der oberen Kruste statt tief im Mantel. Der Bohrer, der ging in dichtem felsigen Boden knapp einen Meter tief und nahm 8 Messungen in 24 Stunden. Das sind die ersten belastbaren In-Situ-Wärmedaten von einem privaten Mondlander überhaupt. Ja, um die offenen Fragen zu Wärmefluss in der Mondkruste zu klären, da braucht's deutlich mehr Messpunkte. An verschiedenen Standorten im besten Fall. Die nächste Generation an robotischer Länder, die ist ja bereits in der Pipeline. Was ist die letzte Woche gestartet? Am Dienstag zum Beispiel SpaceX Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base mit 25 Starlink-Satelliten. Ebenfalls am Dienstag China mit einer Langmarsch 8 von Wencheng mit 18 Satelliten für die Space Sail Constellation G60. Am selben Tag da hob auch eine Northrop Grumman Minotaur 4 von der Vandenberg Space Force Base ab und brachte dann STP S-29A ins All. Das ist ein Technologiedemonstrator für das Pentagon. Minotaur, das sind ja ausrangierte Atomraketen übrigens. Und am Mittwochabend, 8.4. folgte eine Langemarsch 6A von Taichuan an Bord 5 Satelliten für Chinas staatliche Satnet-Leo-Konstellation. Und an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter Schutzengel. Ihr wisst, glaube ich, was ihr für diesen Kanal bedeutet. Ob Artemis-Livestream, ESA-Marathon oder das wöchentliche News-Format. Nichts davon wäre ohne eure Unterstützung möglich. Ja, und wenn du jetzt denkst, hey Mensch, ich möchte auch mithelfen, deutsche Raumfahrtbegeisterung weiter voranzubringen. Genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als Schutzengel bekommst du ja alle Videos einen Tag früher und komplett werbefrei. Das ist unser Dankeschön an alle, die dieses Projekt mittragen. Vielen, vielen Dank. Blue Origin ist ganz kurz davor, mit SpaceX beim Thema Wiederverwendung gleichzuziehen. Blue Origin hat nämlich am vergangenen Montag den bereits einmal geflogenen New Glenn Booster mit dem Namen Never Tell Me The Odds auf den Transport Erector am Launch Complex 36 gesetzt. An Bord der dritten New Glenn Mission wird ein Bluebird Block 2 Satellit von AST Space Mobile sitzen, mit einer Kommunikationsantenne von bis zu 220 Quadratmetern, einer der größten kommerziellen Satelliten im niedrigen Erdorbit. Das wirklich Spannende bei NG3, da soll zum ersten Mal die R-Stufe einer New Glenn also wiederverwendet werden. Ein gewaltiger Meilenstein. Der Start, der ist für den kommenden Donnerstag um 12.45 Uhr unserer Zeit angesetzt. Parallel wird am nördlichen Ende SC36 bereits ein zweiter Startplatz vorbereitet. Blue Origin denkt langfristig und genau zu diesem Start, da machen wir natürlich wieder einen Livestream. Also jetzt, wo dann die Wiederverwendung demonstriert werden soll. Schaltet also ein am Donnerstag in der Mittagspause, bringt eure Kollegen mit und lasst uns gemeinsam die Raumfahrt feiern. Komm, lasst uns noch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Voraussichtlich am Dienstag, da startet Cast Space, dann eine Kinetica 1 vom Kosmodon Jinquan. Nutzer, das kann ich auch noch nichts zu sagen. Auch am Dienstag SpaceX Falcon 9, Cape Canaveral und zwar 29 Starlink-Satelliten. Am Mittwoch weitere Falcon 9, aber von Vandenberg mit 25 Starlink-Satelliten. Und am Donnerstag, da steht der bereits erwähnte Start von Blue Origin mit New Glenn an. Cape Canaveral ist da die Startrampe. An Bord AST Space Mobile Bluebird Block 2. Wie gesagt, der Start für die Wiederverwendung, also unbedingt reinschauen. Hier nochmal kurz der Hinweis auf Gieswein, das Familienunternehmen aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code gibt es 20% auf das gesamte Sortiment. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Menschen sind endlich wieder zum Mond geflogen und noch wichtiger, sicher zurückgekehrt. Starship hat seine Orbitallizenz oder eine der Lizenzen, die erforderlich sind. Und das Rubin Observatory zeigt, ja, wie viel wir da draußen noch nicht kennen. Am Mittwoch, da steht der nächste Kracher an. Blue Origin will zum ersten Mal eine New Glenn-Rakete wiederverwenden. Live um die Mittagszeit, das wollt ihr nicht verpassen. Darum lasst am besten gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns auch im nächsten Livestream. Immer schön sage ich bleiben, euer Mo.